Schlaf ist die geheime Zutat für Regeneration, Performance und mentale Stärke. Und trotzdem ignorieren wir ihn oft. In dieser Folge spreche ich mit Markus Kamps. Markus ist einer der bekanntesten Schlafexperten Deutschlands und erklärt, warum gerade wir LäuferInnen unsere Schlafroutine so ernst nehmen sollten wie unseren Trainingsplan. Es geht um Tiefschlafphasen, Schlaftracking, Powernaps, Chronotypen und darum, warum schlechter Schlaf sich nicht einfach wegtrainieren lässt. Eine Folge voller praktischer Erkenntnisse und Impulse, die weit über das Laufen hinausgehen. Ganz viel Spaß. Markus.
Ja.
Wir hatten gerade im Workshop ungefähr anderthalb Stunden, hast du uns hier in Österreich erklärt, was so Do's und Don'ts sind beim Schlaf, wie man gut schläft, wie man die Qualität verbessert. Und ich habe mal ein Foto gemacht von einer deiner Slides und da hast du gesagt, wie man seinen Schlaf versauen kann. Und ich lese hier einfach mal vor. Stress, körperlich und mental, Dauerbelastung ohne Ruhepausen, Schlafverhalten ohne Routinen, Abendverhalten ohne Takt, Bett ohne Qualität, Medienverhalten ohne Filter. Ich würde mal sagen, für mich persönlich mache ich da überall einen Haken. Ich hoffe nicht,
dass... Du hast noch eins vergessen, du hast ja das Wichtigste vergessen.
Tageslicht ohne Plan.
Ja, und vor allen Dingen der letzte Punkt war ja, snoosen, bis der Arzt kommt.
Und damit den Schlaf sozusagen nochmal künstlich verkürzen. Mhm. Und ich befürchte, dass ganz viele, die hier zuhören, dass die sich auch wiederfinden. Und wir gehen einfach mal ganz kurz, bevor wir den roten Faden starten und überlegen, wie man gerade das Thema Schlaf als Sportler, Sportlerin nutzen sollte, als Performance-Boost, sage ich mal, oder als Regeneration. Was mache ich denn da, wenn ich mir diesen ganzen Dingen, die ich gerade eben aufgezählt habe, bewusst bin? Mhm. Aber das nicht umsetzen kann.
Also wir machen das ja unheimlich gerne mit so einer kleinen Überzeichnung, weil dann machen die Leute so eine innerliche Checkbox auf und sagen, ach stimmt, ach Quatsch, ach guck, ich versau ja meinen Schlaf schon. Also ich bin ja gar nicht dabei, den zu optimieren, sondern ich bin ja noch unter Null. Und gerade Sportler, die ja so Leistungsgrenzen auch erreichen, die fangen ja nie mit dem Schlaf wie beim normalen Menschen bei Null an, sondern immer schon bei Minus, weil sie ja auch schon in der Überbelastung sind. Und wenn die dann auch noch sich richtig geil den Schlaf versauen, dann haben die natürlich Champions League. Und deswegen erstmal das Bewusstsein schärfen. Schlafen ist relevant, also für Körper, Geist und Seele. 70% der Gesamtgesundheit hängt mit Schlafen zusammen. Und wenn ich einfach Performance erreichen will oder wenn ich auch optimieren möchte, dann brauche ich einfach Schlafstruktur und der erste Punkt ist Schlafbewusstsein. Und mit diesen 7 Stufen, wie ich mir den Schlaf versaue, kommt erstmal das Bewusstsein und dann kommt der Umdenkungsprozess.
Würdest du sagen, aus deiner Erfahrung, die du gesammelt hast in den ganzen Jahren als Schlafperformer, ist das etwas, was die Leute nach wie vor wohlwissend ignorieren, also wie wichtig Schlaf ist?
Ja, ja. Also gesellschaftlich jetzt, also nicht nur im Sport, sondern auch in Betrieben oder auch bei Unternehmern, bei Führungskräften, gilt, der Schlaf wird unterschätzt. Und beim Schlaf wird dann aber auch die Abstimmung der Elemente unterschätzt. Und beim Schlaf selber dann sogar auch das Bett, wo drin ich liege, weil die meisten Leute schlafen ja im Liegen. Also diese Verbindung Bett, Schlaf, Schlafbewusstsein, Rhythmus, Taktkontrolle, das wird wirklich unterschätzt. Aber Lichtblick, in den letzten 6 bis 8 Jahren wird das immer populärer, weil eben Gesundheitsthemen immer mehr wachsen, das Körperbewusstsein besser da ist, die Leute laufen lieber, die Leute kümmern sich um den Körper, sie haben ein gutes Körperbewusstsein und jetzt kommt Schlafen immer mehr in den Mittelpunkt, da muss man aber aufpassen, es gibt einmal den Schlafwahn, dass man dann auch wirklich versucht, alles zu optimieren, was aber auch gar nicht geht und damit baue ich erst eine Spannung auf, weil Schlafen soll was Leichtes sein, weil es angenehmes sein und wenn ich dann praktisch in so einen Wahn verfalle, dann ist das die zweite Gefahr. Also ignorieren darf ich es nicht, aber ich darf auch nicht in Wahn verfallen.
Also grundsätzlich wie ganz vieles im Leben, die Balance macht die Musik sozusagen genau. Und das ist das Gesunde daran. Wir sind ja hier im Kontext gemeinsam mit Samsung, haben uns hier wiedergefunden in Österreich mit unseren Samsung Galaxy Runners. Ja. Und bei uns fällt das Wochenende unter den Deckmantel Trainingslager. Das heißt, wir machen alles dafür, auch ein bisschen, um den Schlaf zu versauen. Und Frage, du hast jetzt gerade...
Habe ich jetzt gar nicht. Also ich habe euch ja unser Programm ja gesehen und ich hätte ja vieles gerne mitgemacht. Und wenn ihr dann morgens losgeht, relativ früh und dann Eisbaden macht, ist das schon wirklich ein guter Teil. Taktkontrolle und dann eben viel ans Licht gehen ist auch Taktkontrolle. Also da macht ihr für das Thema Schlafen schon viel richtig. Nur die Dichte der, ich sag mal, Maßnahmen ist natürlich für manche, die das nicht gewohnt sind, schon heftig.
Genau, dass die Schlafqualität vielleicht gut ist oder dass man dafür was tut, dafür aber vielleicht die Quantität sehr, sehr in Mitleidenschaft gezogen wird. Aber wir sind ja hier sozusagen mit ganz vielen Wearables, wir haben ganz viele Uhren an und ja, tracken natürlich alles. Würdest du sagen, weil du ja gerade eben schon erwähnt hattest, in den letzten Jahren hat das Bewusstsein dafür zugenommen, würdest du sagen auch, dass das Thema Wearables von Samsung generell oder auch anderen Anbietern, dass die einfach sehr viel auch dafür tun, dass man mehr Bewusstsein entwickelt für das Thema Schlaf und Regeneration?
Ja, also grundsätzlich sind Wearables, gerade ich nutze jetzt ja auch den Ring und auch die Uhr von Samsung, wirklich hervorragend abgestimmt. Und es ist erstaunlich, welche Daten man da sammeln kann. Und hier gilt es jetzt aber eben Ergebnisverwertung. Und es gibt hier natürlich tolle Tracker, die dann Daten zeigen und auch den Schlafcoach, den man dann für sich nutzen kann und Hilfstexte. Das dient schon mal zur Orientierung. Aber das Bewusstsein, wie mein eigener Biorhythmus ist, wie mein eigener Chronotyp ist, wann ich jetzt wirklich zu Bett gehe, wie mein Bettsystem aussieht, ob ich jetzt praktisch sogar einen schnarchenden Partner neben mir habe, das sind ja noch zusätzliche Faktoren, die im Berufsalltag, im Sportleralltag und überall einfach auch noch dabei sind. Und deswegen muss man dann die Tracker für sich positiv nutzen und die Daten auch positiv für sich nutzen. Es gibt nur eine Gruppe bei Leuten, die jetzt sehr stark sich immer reinsteigern, also Leute, die schon Einschlafstörungen haben. Wenn die dann zu viel immer gucken, oh, ich habe nur 17% Tiefschlaf, was mache ich denn jetzt? Hilfe. Und dann in Wettbewerb treten mit anderen, dann kann das dazu führen, dass die dann vielleicht noch schlechter schlafen. Das heißt aber nicht, dass die kein Variable benutzen dürfen, sondern die müssen nur anders gucken. Die gucken dann vielleicht zweimal in der Woche mal drauf, aber nicht jeden Morgen und jede Zahl dann für sich falsch wahrnehmen, sondern einfach gekonnt und professionell mit den Daten umgehen, so wie es eben Profisportler auch machen. Also das ist der Weg und Variables werden in vielen Bereichen, auch im Schlafsektor, sogar auch in Laboren schon teilweise für Vorabmessungen genutzt und in Zukunft wird das bestimmt noch weitergehen und wird ganz viele Bereiche unseres Lebens betreffen.
Das heißt, Placebo könnte man auch sozusagen als Negativeffekt hier anwenden, wenn man sich eben davon steuern lässt, boah, ich habe jetzt einen Score von 34, das heißt, meine Schlafqualität war schlecht und deswegen verhalte ich mich entsprechend oder da bilde ich mir.
Ja, also ich glaube kein Placebo, also Nocebo, Placebo, es gibt natürlich immer so einen Gegenfalleffekt, aber wenn ich jetzt mich reinsteigere in Daten, die eigentlich vermeintlich mittelgut sind und ich rede sie mir dann schlecht, dann werde ich dadurch mich aufregen und wenn ich mich aufrege, kann ich abends schlechter einschlafen. Wenn ich schlechter einschlafe, habe ich wieder schlechtere Zahlen. Wenn ich dann schlechtere Zahlen habe, sage ich, siehste, hast du doch gewusst. Und dann mache ich mir eine negative Schlafspirale und die Daten sollte man eben neutral bis positiv für sich nutzen und eben das rausziehen, was ich dann eben auch nutzen kann oder optimieren kann. Also der Umgang mit den Daten ist genauso wichtig wie die Daten selber.
Du hast gerade eben im Workshop, den wir hatten, etwas sehr Interessantes gesagt, fand ich, dass es nicht darauf ankommt, sich von einer Uhr wie der Samsung Galaxy Watch 7 zum Beispiel oder der Samsung Galaxy Watch Ultra so viel sagen zu lassen, sondern die Sachen auch vor allen Dingen zu verstehen. Also da nenne ich ein Beispiel, das fand ich sehr interessant, gerade eben, als du gesagt hast, dass wenn der Puls nachts hochgeht und der Sauerstoffgehalt im Blut dann wiederum runter, könnte das ein Anzeichen dafür sein, dass man schnarcht nachts. Das heißt, das finde ich halt sehr interessant, weil das ja doch sehr viele Metriken dann gibt, die aufgezeichnet werden, um selber zu verstehen, also nicht einfach nur die Sachen zu sehen und einen Haken dran zu machen oder sich verrückt zu machen, so wie du es gesagt hast, sondern auch die Sachen zu analysieren.
Genau, aber das heißt ja, dass ich die Daten von der Samsung Galaxy wirklich auch ernst nehme und nicht ignoriere, sondern sie einfach richtig interpretiere und richtig werte für mich. Und es gibt ja sogar da auch Hinweise, die dann klar Schnarchen sogar dokumentieren und die das auch dann im Textblock zeigen, dass ich geschnarcht habe. Und man weiß einfach, wenn der Puls immer wieder hochgeht, weil jemand dann vielleicht so Atemaussetzer hat und gleichzeitig eben die Sauerstoffsättigung runtergeht, dann weiß man einfach, da gibt es einen Verdachtsmoment und da gibt es eben Schwierigkeiten und dann lohnt es sich, da mal genauer hinzugucken, weil viele unterschätzen ja auch dieses Schnurren und Schnarchen und dabei gibt es ja diese drei Stufen. Wir haben einmal dieses normale Schnurren, das ist eher so, Nase, und dann haben wir das echte Schnarchen, das ist eher so, mehr so Brust, Atmung, und dann haben wir eben diese so nach Luft schnappen und das ist natürlich, das kriegt meistens der Partner mit oder ich merke das, wenn ich praktisch immer müde bin oder einen trockenen Mund habe oder wild träume oder nachts eben öfter auf Toilette muss oder eben an der Brust so Brustpunkte habe, die reißen. Das sind so zusätzliche Softmarker und wenn ich dann eben die Daten aus der Watch mir genauer angucke und die sagen dann auch noch, ja, zu deinem eigenen Gefühl, zu deinen eigenen Wahrnehmungen kommt noch hinzu, der Puls verändert sich, die Sauerstoffsättigung ist anders, dann kann ich damit umgehen und kann auch wirklich Vorstufendiagnostik machen. Also jetzt außerhalb des Sportlerbereichs würde man sagen, hey, damit kann ich Leute filtern und die sind dann ja meistens, wenn die Verkehrssituation ist, ist es ja wirklich eine Gefahr. Und bei Sportlern, die ja super an die Leistungsgrenze gehen, ist sogar die Quote manchmal von Schlafapnoe sogar größer, weil die ja wirklich an die Leistungsreserven rangehen. Und sowas dann zu wissen oder sowas auszuschließen, ist natürlich sinnvoll.
Du hast einen Plan mitgebracht, so einen roten Faden für die Folge, damit wir vor allen Dingen speziell darüber sprechen können, welche große Rolle Schlaf nicht nur für jeden haben, sondern auch vor allen Dingen für Läuferinnen und Läufer. Mhm. Schieß los. Ich bin Sportler, ja. Ich laufe viel oder auch wenig, aber auf jeden Fall bewege ich mich viel und bin nicht erholt, fühle mich nicht erholt. Was sind so die absoluten Wissenslücken, die ich vielleicht habe, die mein Schlaf aber deutlich verbessern könnten?
Ja, also grundsätzlich war ja der erste Punkt, dass man erstmal eine positive Schlafeinstellung hat. Wenn ich also schon denke, schlafen kann ich, wenn ich tot bin, mache ich nächste Woche Dienstag, bis an die Leistungsgrenze gehe und dann sage, oh, ist nicht schlimm, kriege ich schon irgendwie hin und gleiche ich aus, dann wird Körper, Geist und Seele eben nicht so zufrieden sein. Aber der erste Punkt ist deshalb, den Schlafplan strikt einhalten. Also regelmäßige Schlaf-Wach-Rhythmuszeiten stabilisieren ja unsere innere Uhr, also den zirkadianen Rhythmus, den wir in uns haben. Den haben wir übrigens nicht nur in einer Uhr, sondern wir haben so eine zentrale Uhr. Aber in jeder Körperzelle haben wir so eine Art 24-Stunden-Rhythmus und der muss immer neu synchronisiert werden. Und damit das gut funktioniert, ist einfach eine Regelmäßigkeit von einem guten Schlaf-Wach-Rhythmus und eben da auch feste Bettgehzeiten wirklich wichtig, um auch die Tiefschlafqualität zu fördern. Und die ist ja dann auch für die Muskulatur und für den Muskelaufbau extrem wichtig. Und das macht dann das Thema Wachstumshormone und das ist dann eben Muskelregeneration und das ist natürlich für Läufer auch entscheidend.
Total. Das heißt, ich habe da, das ist sehr wahrscheinlich sehr bekannt, das große Buch vom Schlaf von Matthew Walker.
Der auf der dritten Seite schon sagt, wer schlecht schläft, kriegt Krebs.
Ja, genau, das ist ein bisschen sehr, sehr ins negative Licht gerückt und da kriegt man natürlich direkt Panik. Ich fand sehr interessant eben diesen Rhythmus, den wir haben, diesen 24-Stunden-Rhythmus, den zu verstehen und da geht es, glaube ich, auf Seite 10 oder 12 direkt los mit dem Thema Kaffee und Koffein. Und ich fand, das sind so, alleine die ersten 10 Seiten gelesen zu haben, um zu verstehen, welche Wechselwirkung gibt es von Koffein im Zusammenhang zu dem Schlafhormon, was gebildet wird, also zum Schlafdruck und eben meinem Rhythmus, das finde ich sind so ganz, ganz kleine Nuancen, wenn man die befolgt, dass das schon automatisch einen besseren Effekt hat. Würdest du sagen, dass davon gibt es ein paar?
Ja, das auf jeden Fall. Also gerade diese Kleinigkeiten im Leben, die machen es ja aus. Es ist ja alles immer wie so ein Bild und das sind so Mosaiksteinchen. Und je mehr Mosaiksteinchen ich lege, desto vollständiger wird das Bild. Und natürlich wird jetzt eine Sache jetzt nicht immer diesen riesen Mega-Effekt machen, bei manchen mehr, bei manchen weniger, aber wenn ich die Summe der kleinen Bausteine sehe, dann hat das eine ganz große Wirkung und das ist eben, der Schlaf ist eben facettenreich, also mit ganz vielen kleinen Hebelchen. Und ja, Koffein, letzter Kaffee idealerweise 6 bis 8 Stunden vor dem Schlaf, weil sonst stört er ja auch unseren REM-Schlaf und REM-Schlaf ist ja dann eben geistige Erholung und auch alles konsolidieren, was am Tag gewesen ist oder Trainingseffekte oder Bewegungsmuster, die ich speichern muss. Ja, und deswegen ganz klar, Koffein kann man dosiert in bestimmten Phasen vielleicht als Effekt einsetzen. Aber Vorsicht, es macht abends dann einfach manchmal unseren Schlaf kaputt.
Vielleicht, weil du gerade REM-Schlaf gesagt hast. Ich bin mir manchmal gar nicht sicher, wie das Vorwissen ist. Also ich glaube, jeder, der die eine Uhr aufhatte, da wird ja einem relativ schnell klar, dass es eine verschiedene Phasen gibt. Von einem Tiefschlaf, Leichtschlaf und einem REM-Schlaf. Mhm. Ganz vereinfacht dargestellt. Glaubst du, jede weiß Bescheid, was das ist? Oder sollte man da vielleicht nochmal eine Intro geben?
Also grundsätzlich ist erstmal wichtig, dass Leute manchmal, wenn die sich nicht damit beschäftigen, wirklich glauben, man schläft immer durch. Hammer auf den Kopf, durchschlafen, fertig, super. So ist es aber nicht. Wir schlafen alle in Wellen und haben dann eben leichten Schlaf, mitteltiefen Schlaf, Tiefschlaf, wo körperliche Prozesse stattfinden, dann eben sprunghaften Anstieg, dann sind wir wieder in dem leichteren Schlaf, also in dem REM-Schlaf, Rapid Eyes Movement, schnelle Augenlidernbewegung. Und das ist als ein Block gekennzeichnet, also als ein Zyklus. Und diese Zyklen wiederholen sich 2 bis 7 Mal die Nacht. Also vereinfacht gesagt, nochmal für alle, die es noch nicht wissen, kein Mensch schläft immer tief. Kein Mensch schläft immer durch, sondern jeder Mensch schläft 2 bis 7 Mal die Nacht und das jeweils 85 bis 90 Minuten Blöcke. Und diese wiederholenden Blöcke, die helfen uns eben, diese Taktkontrolle auch zu machen und das zu verstehen. Und REM-Schlaf, wie gesagt, hauptsächlich geistige Erholung. Je länger man schläft in der zweiten Nachthälfte, desto länger wird der Traumschlaf, desto mehr geistige Erholung ist möglich. Und im Tiefschlaf meistens in der ersten Nachthälfte, weil der Körper sagt, oh, ich muss hier noch einen Tiger irgendwie jagen gehen oder einen Mammut suchen, brauche ich jetzt als erstes. Ich brauche einfach körperliche Regeneration und zack, bumm, dann wird der Tiefschlaf eben als erstes genommen. Also wenn Schlaf fehlt, wird als erstes der Tiefschlaf nachgeholt.
Wenn man das jetzt versteht, du hast jetzt gerade eben das am Rande erwähnt, 85 bis 90 Minuten dauert so eine ganze Phase.
Nee, nicht Phase, Zyklus.
Zyklus, stimmt, da sind ja mehrere Phasen drin, richtig. Das heißt, ich sollte in 90 Minuten Blöcken auch denken.
Ja, also es gibt ja auch international tätige Elite-Sportcoaches, die genau das praktizieren. Und ich glaube, das ist einfach auch bekanntes Wissen, auch aus der Schlafmedizin, aber nochmal moderner verpackt. Also, dass man auch den Tag in anderen Blöcken strukturiert. Und so ist das, da würde man jetzt bei anderen Methoden, hat man dann einfach 16 Blöcke an 90 Minuten, macht auch 24 Stunden, aber dann versuche ich einfach eben jetzt den Schlaf zu strukturieren in 90er Blöcken, mein Einschlafen vor dem Zu-Bett-Gehen auch runterzufahren, 90 Minuten vorher, also so eine Art Vorschlaf oder vorabgehendes Runterfahren für den Geist und für die Muskeln und fürs Gemüt. Und wenn ich dann aufstehe, morgens eben auch nochmal so eine Phase, dann habe ich eben Pre-Sleep und Post-Sleep und das kann dann praktisch den Schlaf auch verbessern. Aber im Grunde genommen wäre das, wenn Oma das gesagt hätte, sagt sie einfach nur, Kind, achte auf deinen Schlaf und mach so viel, wie du brauchst. Und bevor du zu Bett gehst, fahr runter, entspann dich ein bisschen und wenn du aufstehst, lass den Tag in Ruhe angehen. Also das ist das gleiche Modell, nur ein bisschen anders verpackt.
Ist also eigentlich nichts Neues.
Es ist strukturell neu, dass man das so konsequent dann umsetzt. Und dass man dem dann auch Namen gibt. Und es ist aber praktisch das bekannte Wissen, das wir im Grunde genommen schon auch länger in uns tragen, aber oft ignorieren. Also wenn wir dann im Berufsleben sind und dann hektisch mit dem Auto zum Job fahren und beim Autofahren noch den Kaffee trinken, weil wir nicht gefrühstückt haben, dann ankommen, die erste Sitzung praktisch direkt schon vor dem Arbeitsbeginn legen, dann ist es genau konträr. Und wenn ich dann abends noch praktisch 5 Folgen Netflix gucke, mir praktisch Licht, ich sag mal, in die Birne haue und dann runterfahren will und vorher mich noch schön mit meiner Ehefrau streite, bevor ich zu Bett gehe, dann sind das keine guten Voraussetzungen. Aber das ist so ein bisschen XMV, also gesunder Menschenverstand, und da könnte man auch selber drauf kommen.
Ja, aber trotzdem, ich glaube, genau wie du es sagst, dadurch, dass es eine andere oder dass es eine Struktur bekommt und messbar wird und ja, studienbasiert auch belegt ist, dann schenkt man dem vielleicht ein bisschen mehr Glauben. Das heißt, das wäre zur zeitlichen Achse, sage ich mal, das, wo man optimieren könnte, also Pre- und Post-Routine aufbauen. Und wie sieht das mit der Umgebung aus? Denn so im Vorgespräch hast du gerade mir gesagt, Schlafzimmer ist das, was die Leute ganz gerne einfach mal ja, nicht ignorieren, aber so ein bisschen weniger Beachtung schenken.
Ja, das ist ganz spannend. Wenn jemand schon den Schlaf ignoriert, dann ignoriert er sein Schlafzimmer meistens umso mehr. Also das ist dann oft die Rumpelkammer der Nation, dann geht man da rein, da riecht es nach Puma-Käfig, gelüftet wurde nicht und das Bett ist im Grunde um 20 Jahre alt oder darf halt nur 300 oder 400 Euro kosten und so nach dem Motto, geht schon. Und das ist es eben nicht. Also wenn wir wirklich ergonomisch auch gut liegen wollen, dann braucht es eben eine gute Bettausstattung und das sind eben vier Elemente, Kissen, Zudecke, Matratze und Unterfederung und die werden in der Regel auf den Körperbau abgestimmt. Wenn jemand natürlich super trainiert ist, dann kann er ein bisschen mit den Festigkeiten variieren, dann ist er nicht ganz so, ich sag mal, empfindlich. Aber vom Ansatz her wird auch das Bett oft unterschätzt und das fängt mit dem Kissen an, auch unterwegs. Und wir hatten ja hier auch die Diskussion, dass manche gesagt haben, stimmt, in der Fremde schlafe ich immer schlechter. Und da habe ich ja den Empfehlung gegeben, Remember-Effekt. Also wenn man einen Duft von zu Hause mitnimmt, kann man auch in der Fremde besser schlafen, weil man dann praktisch, wenn die Sinne abschalten, einfach über den Duft positiv gekoppelt ist mit einer Erinnerung von zu Hause, weil ja die Augen zu sind und dann denke ich, ach, ich liege hier zu Hause. Also richtig das Kopfkissen, den Schlafanzug oder einen Duft von zu Hause mitnehmen, hilft auf alle Fälle schon mal, auch in der Fremde schneller einschlafen zu können.
Und jetzt kommen natürlich, jetzt kommt der Alltag, jetzt kommt so die Realität und ich habe entweder einen späten Lauf, ich habe ein Event. Ich glaube, für ganz viele, die zuhören, ist es ein Wettkampf am Morgen, der findet statt um, ich sag mal, der Start ist um 9. Es ist vielleicht ein Marathon. Ich muss tendenziell um 6 oder vielleicht 5.30 Uhr aufstehen, um etwas zu essen, um ja, wach zu werden, um anzureisen zum Start, um meine Startnummer abzugeben, abzuholen, beziehungsweise meinen Beutel abzugeben. Was sind so, worauf kann ich achten? Weil natürlich am Abend vorher, du hast es ja auch gesagt, da versteift man ganz gerne und man will schlafen unbedingt. Mhm. Gibt es eben zusätzlich, vor allem meistens ist man vielleicht ja sogar in einer anderen Stadt, zusätzlich zu diesem Tipp, dass man mit Duft arbeiten kann, um so diesen Remember-Effekt auszulösen, gibt es andere Sachen, so ganz kleine Quick Wins, auf die man achten könnte.
Damit ja, also die Leute sagen zum Beispiel, Sleep Banking wäre auch ein Modell. Also Sleep Banking bedeutet, ich baue mir so eine Bank auf oder man könnte sagen, ich mache mein Konto voll, also mein Schlafkonto. Das bedeutet, wenn ich schon eine Woche vorher auch auf meinen Schlaf achte oder wirklich 10 Tage vorher auf meinen Schlaf achte, dann habe ich einfach den Vorteil, dass ich jetzt mein Konto voll habe, dann kann ich unter Umständen auch vor dem Wettkampf sagen, so, jetzt konzentriere ich mich darauf, dass ich einfach nur zur richtigen Zeit zu Bett gehe, dass ich im Grunde genommen jetzt keinen Stress habe beim Einschlafen, damit ich mir jetzt den Druck nicht mache. Weil wenn ich dann vom Wettkampf sage, oh, so, heute muss ich aber schlafen, morgen muss ich aber ein gutes Training haben oder morgen muss ich aber einen guten Wettkampf haben, dann steigere ich mich ja so rein, dass ich vom Mindset und vom Cortisolspiegel und vom Stresshormon mich so hochballer, dass ich dann gar nicht mehr schlafen kann. Also da macht es manchmal Sinn, in der Woche schon gut geschlafen zu haben und dann zu wissen, ist nicht schlimm, ich gehe heute zu Bett, morgen habe ich einen tollen Wettkampf, alles wird gut und ich habe gut vorgeschlafen. Selbst wenn ich heute nicht gut schlafe, reicht mir mein Vorschlaf sozusagen aus. Also in der Regel kann ich ja keine Sachen nachholen oder vorschlafen, aber
das wäre nämlich meine Frage,
in dem Augenblick ist es eben von dem Mindset wichtig, sich nicht noch zu verkrampfen vor dem Wettkampf und dann alles nochmal rausholen zu wollen mit dem Restschlaf, weil das klappt dann meistens eh nicht. Aber grundsätzlich ist ja das Aufstehen und auch das Zu-Bett-Gehen auch oft ein wichtiger Faktor und da helfen schon mal so ein paar Rechenroutinen. Man sollte dann selber aber so ein bisschen wissen, wie ist meine Müdigkeitswelle? Bin ich jemand, der jetzt eben alle 2 Stunden so ein bisschen müde bin oder eher alle 90 Minuten oder alle 80 Minuten? Und das kann man sich dann zur Hilfe machen. Wir hatten ja einen hier im Seminar, der gesagt hat, der kommt morgens ganz schlecht raus und er ist wie so ein Morgenzombie. Also wenn man dann in den Spiegel guckt und denkt sich, ich kenne dich nicht, aber ich wasche dich trotzdem, dann hat man einfach etwas falsch gemacht. Und da gibt es eben die Möglichkeit, erstens auf seine Uhr natürlich zu gucken und zu sehen, bin ich jetzt wirklich im Traumschlaf rausgekommen? Ja, nein. Wir wollen ja vor und nach dem Traumschlaf rauskommen, weil wir da sowieso wach sind. Und deswegen kann man das vereinfacht aber auch ausrechnen. Also wenn ich jetzt wirklich um 6 Uhr, hattest du gesagt, raus muss, dann könnte ich zurückrechnen, sagen wir mal grob, diese Schlafzyklen von 90 Minuten, 90, 90, 90. Dann gehe ich halt um 0 Uhr zu Bett oder um 22.30 Uhr oder noch besser, wenn ich viel schlafen will, um 21 Uhr. Dann komme ich aber morgens eben auch da raus und bin dann auch wacher. weil ich dann zu einem guten Zeitpunkt rauskomme. Oder ich sage dann, nee, ich kann schlecht einschlafen, ich muss noch alles vorpacken, ich schaffe das jetzt nicht mit meinem 21 Uhr oder mit meinem 22.30 Uhr. Ja, dann gehe ich halt um 0 Uhr, habe dann aber krasse, wirklich gut kombinierte 6 Stunden und komme morgens gut raus, fühle mich besser und habe mich eben nicht gemartert oder mich reingesteigert in die Schlaflosigkeit. Also das würde praktisch in so einer Wettkampfphase Sinn machen. Ansonsten gilt, wenn ich abends Schwierigkeiten habe mit dem Einschlafen, dann ist es klüger, auf die biologische Uhr zu hören, also auf den inneren Rhythmus. Und egal, ob ich eine Lerche, Eule, Krokodil oder hier bei Sonnensum haben wir andere Schlaftiere, Löwe oder Pinguin bin, ist es ja so, dass ich merke, wenn ich zu lange warte, dass mir das nicht hilft. Also einfaches Beispiel, viele Leute müssen abends dann auch, weiß ich nicht, 17 Katzenvideos gucken, die Kücheninsel abwischen, die Mülleimer in die Straße bringen, noch 5 Mails checken oder 2 Folgen Netflix gehen noch und dann bin ich über meinen Müdigkeitszeitpunkt drüber. Und dann lege ich mich hin und denke mir, ja, ich war doch gerade müde, warum kann ich denn nicht schlafen? Das ist einfach, weil ich meinen Rhythmus, meine innere Uhr ignoriert habe und die Müdigkeit nicht ernst genommen habe und dann der Körper einfach zu der Zeit, wo er nicht müde ist oder wieder wach ist, nicht so gut runterfahren kann. Das ist einfach ganz logisch. Und deswegen ist es sinnvoll, dass man M17 praktiziert. Also das bedeutet, M steht für Müdigkeit und 17 steht für, man hat nur grob 17 bis 20 Minuten Zeit, um zu Bett zu gehen. Also wenn ich müde bin, gehe ich relativ schnell zu Bett oder ich warte, bis ich wieder müde werde. Und manchmal ist das in Partnerschaften natürlich tricky, weil die ticken nicht immer alle gleich. Wenn ich das vorher gewusst hätte, hätte ich mir vielleicht bei meiner Frau auch dann einen chronobiologischen Fragebogen mitgenommen. Aber insgesamt gibt es manchmal Situationen, wo man dann viel Verständnis braucht, auch für den anderen. Oder wo man mehr Egoismus zeigen muss und seinen eigenen Rhythmus, insbesondere in der Wettkampfphase, gerade als Läufer, dann einfach spezieller anschaut.
Hat das einen Einfluss auf die Leistungsfähigkeit? Das heißt, wenn ich ganz konkretes Beispiel, ich gönne mir nicht 6 Stunden Schlaf, um eben in diesem 90 Minuten Zyklus zu bleiben, Entschuldigung, ein großer Unterschied, sondern ich werde im Tiefschlaf wach von einem Wecker oder von jemandem, mit dem ich gemeinsam laufe und der mich dann wach rüttelt. Mhm. Hat das entsprechend, wenn ich 3 Stunden später an der Startlinie stehe zum Marathon, bin ich dann einfach schlechter Performer?
Also grundsätzlich, wenn der Wecker mich klingelt, miep, 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 oder der Kollege mich am Ärmel zupft, dann werde ich ja mitten aus dem Tiefschlaf rausgerissen. Und das macht jeden so ein bisschen ruppig und der hat dann einfach eine längere Anlaufphase für den Tag. Also ich brauche dann länger, um in den Tag zu kommen. Wenn ich jetzt jemand bin wie eine Lerche, also ein Frühmensch, dann macht mir das vielleicht gar nichts aus. Weil ich bin ja ein Morgentyp. Aber wenn ich ein Morgenmuffel bin, also eine Eule, die am liebsten sowieso erst um 10 Uhr aufstehen würde und die aber praktisch um 17, 18, 19 Uhr nochmal so ein Leistungshoch hat, dann mich um 6 Uhr rauszuquälen, ist ja sowieso schon schwierig. Und das dann noch zur falschen Zeit, die also nicht jetzt an dem richtigen Zeitpunkt ist, ist ja doppelt so schwer. Und der darf dann auch nicht praktisch weiterhin die Augenklappe auflassen oder praktisch weiter durch die Gegend schlurfen, sondern der braucht dann Wechselduschen, braucht praktisch eine Tageslichtlampe und der muss ein bisschen stark in den Rhein, also gut in den Tag reinkommen oder vielleicht Eisbaden. Weil wenn ich jetzt dann als Eule den falschen Zeitpunkt mache und dann praktisch meine Rituale nicht irgendwie aktiviere, dann wird es für mich halt doppelt schwer. Und man weiß das aus Erfahrungen, aus Studienlagen. Die Schwankungsbreite auch für die Leistungsspitzen bei Sportlern sind unterschiedlich. Also bei Eulen kann es durchaus sein, also bei Abendmenschen, dass die Schwankungsbreite zwischen morgens und abends, also wie ich mein bestes Ergebnis liefere, zum Beispiel jetzt bei einem Sprint oder bei einer Laufzeit, die kann extrem schwanken. Also 28-30% Schwankungsbreite innerhalb des Tages. Also wenn ich eine Eule, die muffelig ist, morgens laufen lasse, kriegt er seine Bestzeit sehr wahrscheinlich nicht hin. Aber wenn ich das am Mittag oder am Nachmittag mache oder sogar in den Abendstunden, wo er sein Leistungshoch hat, dann wird er da performen, bis der Arzt kommt. Nur ist das halt schwierig, das kannst du bei Olympia oder beim Komitee halt schlecht sagen. Übrigens, mein Läufer, der ist einfach Abendspitze, verleg doch mal die Zeit, weil da muss ich einfach ein bisschen gucken, wie das passt. Aber das ist der Grund, warum manche Leute dann auch Bestzeiten immer nur zu bestimmten Tageszeiten schaffen.
Kann man sein Schlaftier, kann sich das verändern über die Jahre?
Also grundsätzlich haben wir den Jetlag-Effekt. Also wenn wir irgendwo hinfliegen, dann verändert der sich ja auch vom Grundrhythmus. Mit dem Alter verändert der sich auch ein kleines bisschen. Also in der Pubertät werden alle ein bisschen äuliger und hinterher wieder ein bisschen lerchiger. Aber grundsätzlich kann ich meine feste innere Uhr, die ich einmal genetisch festgelegt habe, die kann ich eigentlich nicht ändern, die ist da. Aber die kann ich eben über Haaranalysen messen und dann kann man sowas für sich nutzen. Und selbst wenn ich einfach jetzt eine Eule bin und ich habe einfach immer frühe Startzeiten und ich muss einfach den Marathon, weiß ich nicht, um 9 Uhr oder um 10 Uhr laufen, dann weiß ich zumindest meine Schwierigkeit und kann vorher im Training oder auch im Wettkampf darauf eingehen. Wenn ich das aber ignoriere, habe ich dann praktisch meistens einen großen Überraschungseffekt oder ich nutze die Möglichkeiten der Steuerung über Licht, über Ernährung oder über Trinkverhalten dann gar nicht.
Sieht dann so das Coaching aus, wie du die Athleten betreust? Du hattest einen Mountainbiker erwähnt. Mhm. Was war die andere Athletin?
Wir haben eine Mountainbikerin und eben auch einen Eisschnellläufer und auch noch Schwimmer. Also wir haben da mehrere am Start.
Ist das ein Vorteil, den man sich dann erschafft, dadurch, dass man versteht, was für ein Typ man ist, wie man besser schläft, wie man das optimiert, wie man dadurch besser regeneriert? Weil es ja doch ein ganzer Kreis ist, der dann aktiviert wird, sozusagen.
Ja, also ich glaube, dass Sportler, die jetzt im Profibereich unterwegs sind, alles machen, was mit Optimierung zu tun hat. Oftmals sind die auch selber sehr im Detail schon drin und das kann ein Außenstehender dann gar nicht so richtig auch nachvollziehen, wie auch die Trainingszeiten, die Bewegungsabläufe oder Schulzeiten oder alles andere noch mit integriert werden muss. Das ist also hochkomplex. Und man kann aber auf alle Fälle jemandem helfen, egal ob wir jetzt mit einer Herzratenvariabilitätsmessung auch den Stresslevel anschauen und gucken, was ist mit Sympathikus, Parasympathikus, wie kann man da was einstellen. Aber Schlafen wird eben immer ein Bestandteil sein. Und dann muss man eben schauen, dass man das möglichst an den Chronotyp anpasst und das hilft wirklich und kann Vorteile bringen.
Du hast gerade eben, finde ich, ein sehr, sehr interessantes Wort gebracht, Herzfrequenzvariabilität oder HRV im Englischen. Mhm. Wie sehr sollte man sich davon beeinflussen lassen? Beziehungsweise, also ich habe jetzt auch mich ein bisschen mal schlau gelesen, weil ich sehr interessiert war, warum Freunde von mir teilweise 100, 120 Millisekunden haben im Schnitt. Ich habe aber eher 30 bis 40 bis 45 und die Uhr sagt das, aber irgendwie fehlt so ein bisschen das Verständnis, finde ich, dafür, was man damit eigentlich anfangen soll.
Ja, da gibt es ja auch die verschiedensten Auswertungen und dann hast du das große Flammenbild, was man sieht und man hat praktisch die Stressspitzen und man hat praktisch auch die Schlafdaten. Es ist, glaube ich, wirklich dann wichtig, wer das dann analysiert und wir haben einfach einen Facharzt an der Seite, der auch zu dem Bereich HRV wirklich auch Arbeiten und Studien gemacht hat und dann hat man einen großen Erfahrungsschatz, wie man das dann ankoppeln kann an das Thema Schlafen. Und ja, da gibt es auf alle Fälle positive Effekte, wie man da sich Leistungsdaten rausnehmen kann. Und bei jedem Fußballverein ist ja praktisch das ein Thema.
Hast du einen konkreten Tipp? Angenommen, ich habe jetzt einen Bereich von, ich sage jetzt mal, wir können ja mit meinen Daten arbeiten, der liegt ungefähr bei 30 bis 50 oder 32 bis 55. Ich habe jetzt mal heute mal reingeguckt, meine 4 Wochen Durchschnitt, der ist eher im unteren Bereich.
Wie ist denn der Stresslevel insgesamt? Kannst du den schnell abbauen oder hast du irgendwelche Tagesstressoren, die so unregelmäßig sind, dass du die gar nicht in den Griff kriegst? Oder sind deine Tagesstressoren gleichbleibend? Weil hier jetzt haben wir eine ganz andere Situation wie dein Tagesgeschäft sehr wahrscheinlich.
Das sieht tatsächlich sehr ähnlich aus. Also ich bin ganz viel unterwegs, schlafe sehr unregelmäßig. Meine Routinen sind echt eine Katastrophe. Also ich musste, wie wir das Gespräch hier angefangen haben, musste ich wirklich ganz, ganz viele Haken machen und auch ganz viel, was du heute erzählt hast in diesem Seminar, was wir hatten. Da habe ich mich ganz häufig wiedergefunden und tatsächlich weiß ich nicht, wie ich die, also natürlich Stress reduzieren, weniger sich vornehmen, weniger machen, Routinen aufbauen. Da finde ich, ist die große Kunst. Das eine ist eben, das Bewusstsein dafür zu schaffen und das andere ist wirklich, das auch umzusetzen.
Ja, also wir sind ja alle Wissensriesen und Umsetzungszwerge. So, und das ist jetzt bei dir jetzt gerade, wo du das so schön beschrieben hast, ein klassisches Beispiel dafür, dass jemand 100%, wenn sogar 1000%, ich weiß, was zu tun ist. Aber er braucht den ersten Hebel. Und je mehr wir jetzt praktisch sagen, es gibt eben 8 Sachen, an die du jetzt rangehen kannst, sagst du, ja prima, mache ich nächste Woche Dienst. Ja. Aber wenn wir jetzt sagen, wir nehmen uns jetzt eine Sache vor, von mir aus einfach nur eine feste Zu-Bett-Geh-Zeit. oder nur morgens korrekter aufstehen oder endlich mal ein vernünftiges Kopfkissen oder jetzt nicht mehr mit offenem Fenster schlafen, weil Zugluft den Nacken verspannt oder im Grunde genommen trinken am Abend ein bisschen reduzieren, damit du nicht so oft raus musst, damit du besser durchschläfst. Also wir sollten uns eine Sache raussuchen und das machen wir halt im Coaching. Da suchen wir uns einen Hebel, der jetzt der größte ist, mit dem man starten kann, den ich auch schaffe. Weil wenn ich jetzt praktisch mir was vornehme, was du dann wieder nicht schaffst, hast du keinen Belohnungseffekt. Mhm. Und wenn du jetzt eine leichte Sache umgesetzt hast und sagst so, prima, habe ich, Haken dran, nächster Punkt. Und deswegen ist es auch gut, so wie wir auch die Samsung Challenge ja machen, wo dann praktisch 10-Punkte-Plan ist, wo man leichte Dinge hat, sich erstmal ein Ziel definiert und dann einfach mal strukturiert durch die Sache durchgeht. Und das finde ich einfach einen tollen Weg. Also mit den anderen Worten, bei Schlafen soll ja auch angenehm sein und soll keinen Stress machen, da gilt einfach, weniger ist mehr. Aber anfangen, also nicht auf die leichte Schippe nehmen.
Das ist tatsächlich genau die Empfehlung, gebe ich auch, wenn jemand fragt, wie soll ich mit dem Laufen starten. Das ist wirklich genau die gleichen Tipps. Also kleine Ziele setzen, die sollen erreichbar sein, erstmal klein anfangen und jetzt nicht direkt den Marathon ansteuern. Ich nehme mir mal eine Sache vor. Mhm. Und dann.
Welche?
Ich glaube, die feste Zu-Bett-Geh-Zeit.
Das ich würde bei dir die feste Aufstehzeit wählen.
Okay.
Weil du bist so viel unterwegs und hast so unterschiedliche Einsatzorte, dann wird es manchmal mit der festen Zu-Bett-Geh-Zeit nicht klappen. Aber du schaffst es ja wahrscheinlich eher, eine feste Aufstehzeit als Routine einzuschleichen. Deswegen würde ich an deiner Stelle damit beginnen.
Okay, dann mache ich das und rechne dann runter, wann ich sozusagen
ins Zu-Bett gehen muss.
Genau. Ja. Wenn ich glaube, ich spreche für ganz, ganz viele Menschen, die sagen, ich würde gerne besser schlafen. Wo gehe ich da hin? Also wende ich mich an jemanden wie dich? Gibt es da Zentren? Gehe ich da zum Arzt?
Ja, also man muss eben unterscheiden, habe ich eben eine Schlafbesonderheit? Möchte ich den Schlaf optimieren oder habe ich eine Schlaferkrankung? Also wenn jemand 3 Wochen am Stück, 3 Stunden in der Woche, also 3 Stunden in der Nacht und das 3-mal in der Woche wirklich schlecht schläft und immer wieder wach ist, dann geht es Richtung Schlafstörung. Dann brauche ich einen Schlafmediziner, dann brauche ich vielleicht auch ein schlafmedizinisches Zentrum und dann mache ich auch mal eine Schlaflabormessung und gucke mir das an. Wenn ich einfach nur den Schlaf strukturieren will, dann reichen alle Routinen, die ja jeder sowieso kennt, einfach mal in Reihe zu legen und dann eine Priorisierung zu machen und einen Schlafcoach, so wie mich, den kann man nutzen, aber ich sage jetzt mal, hört sich blöd an, aber den braucht eigentlich keiner, wenn man jetzt ganz gezielt einfach für sich selber konsequenten Plan hat. Also wenn man sich so strikt an Routinen hält. Wenn es einem aber schwerfällt und wenn jemand so wie du jetzt gerade sagst, ich weiß das alles, aber ich fange nicht an, dann hilft es natürlich mit einem Schlafcoach, sich in so eine Art Verpflichtung zu geben und dann immer wieder jede Woche mit einem Zoom-Call, wenn ich dann frage, na, was ist denn jetzt wieder passiert? Und du sagst dann, keine Ahnung. Dann ist einfach so der Weg und das Begleiten und das Miteinander, das strukturiert in kleinen Mosaiksteinchen anzugehen, das ist dann für viele eine Hilfe. Und deswegen begleiten wir dann einfach Leute bei der eigenen Umsetzung des Schlafes. Und wir suchen dann meistens den Hebel, was ist der kleinste gemeinsame Nenner, wo wir starten können.
Das klingt ein bisschen wie auch wieder hier die Parallelen zum Sport. Ich glaube, dass Sport gut tut, weiß, glaube ich, jeder. Das auch wirklich umzusetzen, ist nochmal was anderes. Und wenn man einen Coach hat, der einem so ein bisschen motiviert,
an die Hand nimmt,
ja. Genau, ich glaube.
Also ich gehe nicht mit ins Bett, das ist einfach falsch verstanden, aber es geht so weit, dass wir wirklich in manchen Situationen, wo wirklich Sportler auch oft die Schwierigkeit haben, zu Hause gut zu schlafen, aber auch unterwegs gut zu schlafen, dann optimieren wir manchmal wirklich die Schlafsituation, wenn er irgendwie bei einem Wettkampf ist und gucken uns da die Matratzen oder sogar die Topper und Kissen an und sorgen dafür, dass die Sachen dann vor Ort sind, damit man sich nicht drum kümmern muss. Und zu Hause versuchen wir eben eine ähnliche Schlafsituation herzustellen, weil das Schlimmste ist für Sportler, wenn die zu Hause, sagen wir mal, ist sogar bei manchen Sportarten verboten, wenn die zu Hause ein Wasserbett haben und die fahren dann irgendwo hin und da haben sie eine brettharte Matratze und dann am besten noch als 1,90 Meter großer schlafe ich in einer 2-Meter-Kiste, wo ich mir immer in den Kopf stoße und immer die Beine anziehen muss und den Rücken verkrummen. das kann ja nicht sein. Und dann habe ich einen Physio, der mich weich knetet, dann gehe ich in die Eistonne und hinterher liege ich wieder in dem scheiß Bett. Also das muss ja nicht sein. Also deswegen, es kann von der Beurteilung zu Hause losgehen, dass man auch die Familie mit einbezieht und auch mal schaut, wie ist praktisch der Schlafraum. Kann aber auch ein loses Gespräch sein per Videokonferenz, wo man erstmal klärt, wo hast du deine Baustelle, wie kann ich dir helfen? Oder wir machen eben Analysen bis hin zum Haartest oder chronobiologischen Test oder eben auch HRV-Messung und bewerten das eben mit einem Arzt.
Zwei Themen, die wir, ein Thema haben wir vielleicht angerissen, aber noch nicht richtig besprochen, das ist Ernährung und Hydrierung. Gerade für SportlerInnen natürlich sehr, sehr wichtig, also auch das Thema Kohlenhydrate, dass man da eine richtige Zufuhr hat und ja, ich sag jetzt mal, wenn man ein spätes Workout hat, wir gehen immer trainieren, einmal die Woche, 19 Uhr ist das in der Regel, das sind harte Intervalle, wenn man da auch richtig Gas gibt, genau, dann ist man um 20, 20.30 Uhr durch, dann trinkt man noch was, dann quatscht man noch was, dann bis man dann im Bett ist oder zu Hause, bis man was essen kann, dauert das. Worauf sollte man achten?
Also grundsätzlich heißt es ja, trink clever, hydriert, aber eben nicht über die Nacht zu viel, weil sonst ist der Blasendruck auch hoch und dann muss ich immer wieder raus aufs Töpfchen. Also das wollen wir ja auch nicht. Also Wasser ist essentiell wichtig, auch für die Muskelfunktion, auch während des Schlafes. Aber zu viel Flüssigkeit am Abend stört eben durch Aufwachen oder durch regelmäßiges Aufwachen. Und der Tiefschlaf ist natürlich wirklich relevant und wir können natürlich, wenn jemand jetzt trainiert hat und der will noch was essen, dann kann es manchmal sinnvoll sein, dass man dann sagt, ich schaffe das jetzt nicht, ich kann jetzt nicht so früh zu Bett gehen, weil dann liege ich die ganze Zeit im Bett und mache mir einfach nur Gedanken. Dann ist es manchmal klüger, eben wirklich wieder auf die nächste Welle der Müdigkeit zu warten und dann einfach jetzt zuzulassen, dass ich jetzt erst nochmal runterfahre, von mir aus die Wäsche mache oder irgendwas zusammenlege oder für morgen irgendwas vorplane, was eben mich nicht zu sehr rausbringt, sondern eher runterfährt und dann habe ich eben noch eine Kleinigkeit gegessen oder eben vielleicht einen Joghurt mit Cashewnüssen oder irgendwie eine Banane oder irgendwas, was praktisch mich dann praktisch noch abholt. Also ich brauche ja auch praktisch, ich muss mein Loch ja füllen. Wer mit Hunger ins Bett geht, der schüttet eher Cortisol aus und dann kommt das Stresshormon und macht mich dann auch wieder wach. Also zu viel Essen ist schlecht, zu wenig Essen ist schlecht und genauso beim Trinken. Zu viel trinken würde mich dann praktisch aufwecken und eben die Blase reizen, insbesondere wenn ich die Beine falsch überschlage und die falsche Bettausstattung und Matratze habe. Aber wichtig ist eben ausreichend trinken. Wir brauchen die Flüssigkeit eben auch für den Muskelaufbau.
Und jetzt springen wir von der Tageszeit ein bisschen. Wir waren jetzt gerade ja bei der Nacht oder generell ja auch bei der Hydrierung über den Tag hinaus. Ein Thema, was in südlichen Ländern wahrscheinlich ein bisschen größer ist, in der Siesta, Powernaps.
Ja, super.
Notwendig oder hilfreich, würdest du sagen?
Also grundsätzlich, also Nap ist ja praktisch der kleine Imuri, also der Minischlaf und die Reaktionszeiten werden besser. Wenn ich insgesamt zu wenig auch Nachtschlaf bekomme, kann ich mit Powernaps auch wirklich ein bisschen Struktur geben oder ich kann am Tag, auch wenn Belastungssituationen da waren, auch nach dem zweiten Training oder nach dem dritten Training wirklich damit wieder so ein bisschen runterfahren oder meine Akkus wieder voll machen. Man muss nur aufpassen, wenn jemand Schwierigkeiten hat einzuschlafen und ich mache dann zu viel kleine Powernaps, dann ist es so ähnlich, als hätte ich praktisch alle Akkus voll gemacht und dann sagt irgendwie der Körperakku am Abend, Akkus sind voll, brauche nicht schlafen, kann noch nicht, ist noch nicht leer. So, also deswegen gezielt eingesetzt, super, ein, zwei am Tag, vielleicht vor oder nach dem jeweiligen Zweittraining oder dem Dritttraining, je nachdem, ob ich eben Cardio oder was ich jetzt mache, Dauerbelastung. Das macht Sinn, aber zu viele Powernaps ersetzen jetzt nicht den guten Nachtschlaf. Das ist eine andere Struktur, das gibt es auch, das ist ein polyphasischer Schlaf, wo man dann nur Naps macht und dann wieder auf ist, wieder Naps macht und dann wieder auf ist. Also dann nur 20 Minuten schläft und dann 2 Stunden wach bleibt. Das hat Da Vinci oder Edison teilweise so praktiziert, aber das können nur ganz wenige Menschen und die halten es auch dann nicht so super lange aus. Also in Studienzeiten oder auch bei manchen Schülern wird das probiert, aber das ist kein Dauermodell. Also Powernaps sind klug, wenn man sie intelligent einsetzt. Also man kann auch Nepuccino sagen, also man könnte sogar den Kaffee trinken, bevor ich jetzt den Powernap mache, und die versetzte Wirkung vom Koffein, 20, 22, 23 Minuten kommt das danach hoch und macht mich dann wieder wach, und somit habe ich einen tollen Leistungsgewinn, ich habe eine kurze Schlafeinheit gehabt, ich bin danach wieder gut wach geworden und ich kann dann praktisch in den Tag gehen, und ich nutze das eben zusätzlich zu meinem Trainingsaufbau, aber es hat dann eben keine negative Wirkung auf den Abend. Also es ist immer wichtig zu gucken, hat es eine negative Wirkung aufs Einschlafen am Abend?
Du hast gerade eben gesagt, Naps, also mehrere Plural am Tag, das heißt, das geht?
Also man kann wirklich zwei nehmen, oder man kann eben auch theoretisch, je nachdem, wenn ich jetzt weiß, ich weiß jetzt nur von Extremsportlern, also die jetzt Formel-1-Fahrer, die machen teilweise Naps in der Boxengasse. Ich könnte das ja gar nicht so neben dem Miau, Miau, Miau mich hinlegen, aber ich weiß, dass es Fotos gibt, auch von Lewis Hamilton, wie der seinen Helm aufhat, sogar ein kleines Schlafkit von Nick Littlehales hat und dort drin liegt und dann praktisch da seinen Nap macht. Also es geht auch mehrere am Tag, aber es muss dosiert und zum Training und zum Belastungszustand passen.
Also dass man das nicht nutzt als Sleep Banking und dann entsprechend vorschläft.
Nee, das geht dann meistens nicht.
Okay. Wie geht's weiter?
Ja, Blaulicht. Also wir haben noch das Thema, manche gehen leider tagsüber zu wenig ans Licht und haben dadurch natürlich weniger Serotonin, also weniger Glückshormon. Und abends ballern sie sich dann mit Netflix und Co. oder mit dem Laptop oder mit dem Handy aus ihrer guten Schlafroutine wieder raus. Und da wäre meine Empfehlung eben entweder eine Gelblichtfilterbrille oder auch in den Handys die Filter benutzen oder einfach, wenn es geht, sogar anderthalb Stunden vor dem Zu-Bett-Gehen mehr oder weniger mal Detox, also Blaulicht-Detox, also dass ich wirklich mal weglasse. Das macht sich wirklich bemerkbar. Es geht sogar so weit, dass manche Extremsportler dann die Kerze anzünden oder eine Kristalllampe anmachen ab einer bestimmten Uhrzeit und alle technischen Geräte weglassen und durch diese andere Lichtfrequenz und durch dieses andere Bewusstsein extrem runterfahren und dadurch natürlich viel schneller einschlafen können und eine viel bessere Schlafqualität bekommen. Am krassesten ist das immer, ich kenne nur das gegenteilige Beispiel von den Kindern. Jeder, der selber Kinder hat, kennt das vielleicht. Die sind dann irgendwie, das Ohrläppchen glüht, die sind dann irgendwie müde und jetzt könnten die schlafen. Und was mache ich dann? Nein, ihr müsst noch mal kurz mit ins Badezimmer, Zähne putzen, Spiegelschränkchen an, bums, sind die wieder wach. Also wir wissen das selber, wie wir uns auch negativ beeinflussen können, und Blaulichteffekte und zu viel Technik am Abend und dann noch vielleicht einen Post absetzen oder noch ein TikTok-Video drehen, das macht mich ja auch wieder wach. Also ich, auch wenn ich eine Social-Media-Verantwortung habe oder einen Vertrag habe, dann muss ich auch überlegen, wo baue ich das klug in den Tag mit rein, dass es mich eben mit meinem Pre-Sleep und Post-Sleep, also mit meiner Vorbereitung zum Schlaf und mit meinem in den Tag reinkommen, nicht so krass stört.
Wie gut kriegst du das alles selber umgesetzt? Weil ich finde, wenn wir sprechen ja auch manchmal mit einem Physio, oder ich kenne es auch aus dem privaten Bereich, persönlichen Bereich, dass viele Experten, es ist sehr einfach sozusagen die Theorie zu erzählen.
Also bis gerade war es mir noch sehr sympathisch.
Jetzt decke ich dich auf.
Nein, alles gut. Nein, also es ist natürlich so wie bei allen anderen Sachen auch. Ich könnte jetzt auch fragen, wie gut setzt du deine Läufersachen um, aber das machen wir jetzt auch nicht. Ich wurde letztens von der Süddeutschen gefragt, Herr Kamps, Sie schlafen doch dann immer gut. Nein, ich schlafe auch nicht immer gut. Aber ich weiß meistens, woran es lag. Und dass man das Bewusstsein dann hat. Und man sollte auch nicht verzweifeln, wenn man mal einen Tag schlecht schläft, sondern man sollte lieber den Wochenschlaf sich angucken oder dann auch den gesamten Monat angucken. Wie ist das? Also nur wenn Schlaf irgendwann nicht mehr in der Priorität steht, wenn Schlafen praktisch danach in die Vergessenheit gerät oder als letztes Element der Gesundheit dann gesehen wird, also nach dem Motto, alles andere mache ich bewege mich, ich achte auf meine Ernährung, Bio ist wichtig, aber Schlafen brauche ich nicht, dann funktioniert das einfach nicht. Und das ist mir eben wichtig. Und das setze ich relativ konsequent um. Also auch als ich hierher gefahren bin, hatte ich ja eigentlich relativ wenig Schlaf. Aber ich bin dann trotzdem noch eine halbe Stunde länger aufgeblieben, weil ich dann ausgerechnet habe, wann ich morgens besser rauskomme. Weil ich wollte ja auch nicht bei euch dann hier beim Workshop so morgens noch verpennt aussehen, nur weil ich 9 Stunden Anfahrt hatte.
Also kriegst du es auch selber umgesetzt.
Ja, also wir setzen das schon regelmäßig um. Ich würde mir aber manchmal wünschen, dass ich dieses Entkoppeln, also ich habe ja auch schon mal eine HRV-Messung gemacht, also dieses Entkoppeln, Sympathikus, Parasympathikus, da bin ich auch jeden Tag dran und da lernt jeder immer wieder dazu.
Kannst du da noch das einmal kurz aufschlüsseln und erklären, also die beiden Gehirnhälften, was die jeweils machen?
Also der eine hilft ja praktisch so runterzufahren und der andere hilft ja praktisch so ein bisschen in die Aktivität zu gehen. Und es ist einfach nur wichtig, dass man versteht, dass man beides braucht. Also wir brauchen die Ruhe und das Runterfahren und wir brauchen praktisch die Aktivität. Und so ähnlich ist auch Tag und Nacht. So ist auch, ich sage jetzt mal von mir aus, manchmal Aktivität und Ruhe. Wir haben aber auch manchmal sogar das Thema Kampf und Flucht. Also es gibt immer wieder einen Gegenpart und so ist es auch mit Hell und Dunkel. Und wenn wir uns eben die Nacht zum Tag machen, dann ist es schlecht. Aber viele verstehen nicht, dass die Nacht am Tag beginnt. Also ich muss tagsüber schon meine Gedanken vorverdauen, damit ich abends eben schneller runterfahren kann. Ich muss tagsüber vielleicht schon den Schlafraum auch dunkel machen, damit sich der Raum nicht aufheizt. Ich muss tagsüber vielleicht schon auch überlegen, wo meine Routinen sind oder was ich essen möchte und nicht, ah, jetzt habe ich gar nichts geplant, oh, was mache ich denn, ah, jetzt nehme ich nochmal hier, zack, bumm. Dann wird einfach das mit der Abendroutine viel leichter. Und das geht oft verloren. Die Leute vergessen, dass der Schlaf nicht erst dann beginnt, wenn ich schon im Bett liege, sondern dass er praktisch am Tag beginnt.
Zählt das dann zu Schlafhygiene?
Ja.
Also wirklich so sich mal die einzelnen Punkte angucken, wie Temperatur, Helligkeit, Zug hast du auch gesagt, also offenes Fenster, Ernährung, also sind ja schon sehr viele Aspekte. Hilft da eine Checkliste?
Man könnte eine Checkliste machen, aber das ist dann ja auch wieder viel zu reglementiert.
Forciert.
Und das ist für manche Leute dann wieder ein Druck und das würde dann wieder beim Einschlafen nicht helfen. Also das Einfachste ist wirklich so ein bisschen einfach ein Gefühl zu entwickeln für den eigenen Rhythmus. Und das erstmal praktisch anzugehen, dann das Bett und den Schlafraum zu optimieren und wirklich Schlafen wieder schön finden und auch sich darauf zu freuen. Also wenn ich natürlich mich gar nicht mehr freue und die Klinke in der Hand habe und reingucke ins Schlafzimmer und denke, oh, da liegt jemand drin, da will ich gar nicht hin. Oder das Bett ist blöd oder auf der Couch war schöner, dann ist halt nicht so toll. Also deswegen, Schlafen darf Spaß machen, man darf sich auf den Schlaf freuen und wenn man den dann noch ein bisschen strukturiert und optimiert, dann haben wir, glaube ich, viel gewonnen. Mhm. So wie Laufen. Laufen darf ja Spaß machen und muss nicht immer eine Qual sein. Wobei die ersten Trainings sind dann immer wieder der Schweinehund, den man überwinden muss. Ich laufe ja nur so ein bisschen nebenbei, also nicht wirklich ernsthaft, sondern einfach nur für mich. Aber das ist eben der erste Schritt, ist der erste Schritt.
Mhm. Und wir sind ja aktuell in so einer Generation, wo man gerne mal so eine Tablette nimmt und glaubt, man ist dann gesund oder man ist dann, hat irgendwie was geholfen in seinem Körper, aber das ist ja nicht immer der Fall. Was hältst du von Nahrungsergänzungsmitteln?
Also grundsätzlich gibt es eben diese zwei Wege, eine schnelle Lösung und langfristig nachhaltige Lösung. Und schnelle Lösung ist einfach die Pille, das Spray, die, weiß ich nicht, das Bett, das Kopfkissen, keine Ahnung, irgendein Produkt kaufen.
Also Melatonin zum Beispiel.
Ja, das kann man auch so sehen. Also irgendein Produkt kaufen, egal für welches. Und man erhofft sich davon, dass praktisch ein Einzelprodukt für einen Einzelbereich ein komplexes Thema, was vielschichtig ist, löst. Das ist ja eigentlich schon mal Quatsch. Aber ja, man kann manchmal in bestimmten Situationen mit einem Spray oder auch mit einer Decke oder auch mit einer Bettausstattung oder auch mit einer, ich sage jetzt mal Creme oder mit einer Technik oder mit einem Wearable sich helfen in der jeweiligen Situation. Wenn man aber dann das Gesamtthema auch irgendwo verstanden hat, dann klappt das einfach besser. Ansonsten Melatonin generell wird ja vom Körper im Grunde genommen schon gemacht und alles, was vom Körper gemacht wird, muss ja nicht unbedingt künstlich zugeführt werden. Aber was viele nicht wissen, dass wir eben dieses L-Tryptophan, also wir brauchen bestimmte essentielle Aminosäuren und die müssen natürlich von der Ernährung kommen. Und wenn ich nicht im Fisch oder Fischöle oder Cashewnüsse oder Sojabohnen und bestimmte Fleischsorten, wenn ich die einfach gar nicht zu mir nehme, dann wird eben auch daraus eben nichts umgebaut und umgewandelt, dann fehlt mir das. Und ab einem bestimmten Leistungsniveau gehe ich auch mehr an die Reservespeicher. Oder wenn ich älter bin wie 50, dann sinkt von der Natur aus schon praktisch der Melatoninspiegel. Und deswegen müssen Leute, die älter sind, können praktisch dann eher Erfolge erreichen, auch mit Melatoninpräparaten, egal ob das jetzt Tabletten sind oder Sprays. Und jüngere Leute unter 30, da ist es eher meistens ein großer Placebo-Effekt. Oder es hilft manchmal dosiert in bestimmten Situationen, wie so eine Art Jetlag-Hilfe fürs Einschlafen, wenn es dann zur richtigen Zeit genommen wird und in der richtigen Konzentration. Aber es gibt nur ein, zwei wirkliche Medikamente, die im schlafmedizinischen Bereich angewendet werden. Und die haben auch eine andere Dosis und haben auch eine andere Konzentration. Und die werden dann praktisch für das Steuern der inneren Uhr benutzt. Aber das geht in einen anderen Sektor. Also ich würde immer sagen, Vorsicht mit den ganzen Gummibärchen-Drops und Gedöns, weil das ist nicht das Ziel, sondern das Ziel wäre erstmal, den Rhythmus zu verstehen, da alles zu optimieren, mit Licht zu arbeiten, mit Bewegung zu arbeiten, mit der Ernährung so ein bisschen zu arbeiten. Und wenn das dann nicht hilft, kann ich dosiert für Spezialfälle, ich fliege irgendwo hin oder morgen habe ich einen Wettkampf oder ich bin in der Schichtarbeit, kann ich das unterstützen, wenn es praktisch zu meinem Alter und zu der Struktur passt.
Welche Medikamente sind das, von denen du gerade geredet hast?
Also es gibt nur eins, das heißt Zirkadian und das ist aber verschreibungspflichtig. Mhm.
Ist das so, dass das auch die jeweiligen, dass ein Schlafzyklus oder die Schlafphasen nicht beeinträchtigt? Das habe ich mal gelesen, dass sozusagen die starken Präparate, die manche Leute nehmen, dass die eigentlich einen nur betäuben und man eigentlich im Leichtschlaf so ein bisschen vor sich hin sediert, aber eigentlich gar nicht in den Tiefschlaf oder erst recht nicht in den REM-Schlaf kommt.
Ja, also grundsätzlich muss man nochmal wissen, also Melatonin ist ja kein Schlafhormon, das ist ja nur eine schlafstrukturgebende Sache. Es wird immer so genannt, aber es ist ja in Wirklichkeit einfach eher für den Tag-Wach-Rhythmus, für die Steuerung, und dann haben wir da verschiedene Prozesse der Umwandlung, die in unserem Körper stattfindet, und das muss praktisch gefördert werden. Und wenn ich praktisch mit Serotonin, also Glückshormon, dann eben auch Bauhelfer, Zink und Magnesium habe, die dann auch in den Umwandlungsprozess helfen, oder da gibt es ja noch die ganz viele Sachen mit GABA und, die einfach den Prozess optimieren und dann einfach auch die Umwandlung möglich machen. Das ist halt entscheidend, und wenn ich gar nicht ans Tageslicht gehe, wenn ich einfach gar nicht die Umwandlung machen kann, wenn ich gar nicht um meine Uhr trainiere, dann ist es einfach schwierig. Und so gesehen, alle Stoffe haben eine Wirkung im Körper, und das hängt immer auch von der Ernährungssituation ab, das hängt immer von der Belastung ab, immer von der Stoffwechselrate. Da würde ich jetzt immer zu einem Mediziner überlenken. Also eine Kompetenz von uns ist auch, dass wir ganz klar wissen, bis wo wir gehen. Und ich bin auch in dem Schlafsektor und auch in dem Bettsystem sehr weit zu Hause, weil wir das wirklich auch beherrschen und schon jahrelang gemacht haben. Im Schlafcoaching kenne ich auch viele Leute, aber wenn es dann Richtung HRV-Messung geht, nehmen wir immer einen Mediziner dazu. Wenn es Richtung Ernährung geht, holen wir uns immer zusätzlich einen Ernährungsexperten dazu, weil man muss in diesen Spezialthemen dann auch wirklich tief drin sein. Ansonsten wäre das einfach zu kurz gedacht. Also da bei Melatonin wäre ich immer vorsichtig und würde immer praktisch sagen, nur dosiert einsetzen. Und eher mal alles andere optimieren, den eigenen Rhythmus kennen und Bettsituation optimieren, Licht optimieren, Ernährung optimieren und dann überlegen, setze ich es ein oder nicht.
Wenn es dann wirklich, wenn es gar nicht, nichts geholfen hat? Oder
ja, und wenn ich praktisch jetzt, ist andersrum, ich nehme jetzt so ein Spray, gehe aber zur falschen Zeit zu Bett, was nicht zu meinem Rhythmus passt, liegt dann da, steigere mich rein, habe aber das Spray und denke, das Spray hilft mir. Das Spray macht auch irgendwas im Körper, aber kann jetzt natürlich nicht so wirken, weil es ja der falsche Zeitpunkt ist zum Einschlafen. Gleichzeitig liegt neben mir noch jemand, der schnarcht. Ich stopfe dann noch mein Kissen, verbiege mir meine Halswirbelsäule, das tut weh. Dann reiße ich noch das Fenster auf, weil mir zu warm ist. Dann kommt Zugluft, dann komme ich ins Schwitzen und mache Decke auf, Decke zu. Gleichzeitig kommt mein Gedankenkarussell immer mehr hoch. Und ich stehe dann öfter nachts auf und denke, warum kann ich denn nicht schlafen? Dann denke ich hinterher, so ein Spray wirkt nicht. Aber es könnte ja, wenn ich es zur richtigen Zeit nehme oder in einer Situation benutze, wo es dann vor einem Wettkampf vielleicht mehr noch helfen würde, das zu unterstützen, könnte es ja vielleicht einen Effekt haben.
Oder genau, total. Oder man denkt, man bräuchte jetzt mehr von diesem Spray und ja, knallt sich das irgendwie rein.
Also das ist die größte Gefahr, eben Mittelsteigerung oder Dosissteigerung. Das gilt sowohl beim Podcast, das gilt bei der Flasche Wein, das gilt beim Melatoninspray, das gilt bei ein paar Tabletten, das gilt bei allem möglichen Kram. Und die Selbstmächtigkeit, Schlafen zu fühlen und Schlafen zu strukturieren, die geht immer mehr verloren. Und da wäre ich kein Fan von.
Finde ich sehr sympathisch. Finde ich gut. Ein paar letzte Tipps, die du noch auf dem Zettel hast, die ich jetzt vielleicht nicht durch die ganzen vielen Fragen.
Ja, eine Sache vielleicht noch, das ist das Bewusstsein, dass man manchmal Angst hat, auch wach zu werden. Also erstens bitte nicht verzweifeln, wenn eine Nacht mal schlecht ist, das ist nicht schlimm, wir gucken uns den Wochenschlaf an. Das zweite, geh zu Bett, wenn du wirklich müde bist und nicht, wenn dein Partner müde ist, sondern nimm deinen Rhythmus. Wenn du morgens besser rauskommen willst, mach auf alle Fälle, dass du zurückrechnest, wann du dann zu Bett gehen könntest. Und sieh einfach Schlaf als eine große Säule der Gesundheit an, weil 70% der Gesamtgesundheit ist vernetzt mit gutem Schlaf und Bewegung, Laufen und eben auch Ernährung ist da praktisch eine Verbindung, die dann praktisch genauer angeguckt werden muss. Aber sehr individuell und sehr eben speziell für jeweiligen einzelne Personen. Und das Wichtigste noch, nicht aufregend, wenn man mal wach wird. Weil viele Leute denken, wach werden ist schlimm. Aber wach werden gehört zum Schlaf dazu. Also wir werden alle 28 bis 32 Mal wach, haben so Mikro-Arousals und Wacheffekte und alles unter 3 Minuten wird gelöscht und alles über 3 Minuten, da erinnern wir uns dran. Also wenn man mal wach wird, ist es überhaupt nicht schlimm, das gehört zur Struktur des Schlafes dazu, weil wir ja praktisch gucken müssen, ob irgendein Feind da ist. Und je mehr ich jetzt sensibel bin, je empfindlicher ich bin, desto eher gucke ich auch mal rum, ob da irgendwie was ist oder ob mich irgendwas stört. Und deswegen nicht zu sehr reinsteigern, sondern umdrehen, weiterschlafen oder, wenn ich ein sehr sensibler Mensch bin, aufstehen, sich irgendwo hinsetzen, Gedankenkarussell kommen lassen, aufschreiben, einen neuen Versuch geben und dann klappt das auch mit dem guten Einschlafen. Also der wichtigste Punkt ist Schlafbewusstsein, Schlafen in den Mittelpunkt stellen. Übrigens war ja dieses Jahr bei dem Weltschlaftag, hieß es auch, mach Schlaf zu deiner Priorität, wegen dem Wohlbefinden, wegen der Gesundheit und wegen der Erholung. Und diese 3 Faktoren können wir uns zunutze machen.
Wenn sich jetzt jemand, der hier zugehört hat, noch mehr Informationen holen möchte, neben, du hast gerade eben im Seminar erwähnt, man kann einfach dich googeln, das werde ich hier alles verlinken, auf YouTube, auf Google mal gucken, was du so erzählst. Gibt es noch etwas, wo man sich Wissen aneignen kann, was sehr hilfreich sein kann für den Otto-Normal-Verschlafer?
Gerade für die Sportler oder Läufer haben wir so einen kleinen Minikurs auch für Sportler mit verschiedenen Einheiten, also wie so einen kleinen Videokurs. Und auf markuskamps.de gibt es praktisch so eine Rubrik, da steht eben Schlafprodukte und da kann man dann eben einen kleinen Videokurs machen oder eben auch ein Training buchen oder einfach was nachlesen. Und ansonsten gilt, deine Buchempfehlung war ja schon super mit Matthew Walker und wir haben auch 2 Bücher geschrieben. Eins heißt Der wache Vogel fängt den Wurm und nicht der frühe. Und das letzte Buch ist gerade rausgekommen, Besser schlafen, besser arbeiten, für alle, die im betrieblichen Kontext ihrem Chef mal sagen wollen, hey, lass uns doch mal einen Schlafworkshop machen. Da werden wir nicht aktiv schlafen, aber wir werden dann zeigen, dass man 24% Produktivität gewinnen kann, wenn Leute und Unternehmen das Thema Schlafen ernster nehmen, weil ansonsten leidet man, wenn der Kollege gerade krank ist, der andere ist im Urlaub und der eine pennt noch schlecht, dann musst du alles machen. Also sorg dafür, dass viele Kollegen besser schlafen, dann hast du auch weniger zu tun.
Und vor der Aufnahme hast du noch erwähnt, man kann so eine Haaranalyse machen, um herauszufinden, was für ein Typ man ist. Und ob wir das mal jemandem hier anbieten, der zuhört oder einer. Vielleicht überlegen wir uns noch was, wie man da gewinnen kann. Was wäre so das Angebot, was man machen könnte, ist einer Person, um die Schlafqualität also nachhaltig zu verbessern?
Das ist praktisch wie so ein Personal Schlafcoaching. Das hat ja meistens einen Preis zwischen 1.000 bis 3.000 Euro, je nachdem, wie intensiv man da reingeht. Aber wir könnten jetzt überlegen, ob wir einer Person, die jetzt wirklich das ernsthaft begleiten will, die dann aber auch bereit ist, das zu dokumentieren und das praktisch mal mitzumachen, könnten wir einfach sowohl das Thema psychologische Aspekte, wie auch das Thema Bettaspekte, wie auch das Thema Mindset und Chronotyp könnten wir praktisch einer Person mit anbieten und das dann einfach begleiten. Sie muss nur bereit sein, das eben auch selber zu kommunizieren oder eben auch zu dokumentieren und eben mitzumachen.
finde ich mega spannend, wirklich. Ich finde, das ganze Thema ist sehr, ich glaube, jeder weiß, was es bedeutet, gut zu schlafen und auch gleichzeitig, was es bedeutet, schlecht zu schlafen und was das für die Performance des Tages bedeutet, ganz egal, ob sportlich, betrieblich oder auch persönlich. Das kann ja auch was sein, man ist im Urlaub, hat schlecht geschlafen, dann regt man sich darüber auf, dass man im Urlaub ist und sich nicht erholt. Mhm. Also das ist ja relativ facettenreich.
Interessant ist, dass die meisten Leute im Urlaub sogar gut schlafen, aber meistens, wenn der Partner nicht mitkommt. Also das ist auch verdächtig. Aber nein, also es gibt Leute, die schlafen im Urlaub ganz, ganz schlecht, weil die Bettausstattung zu Hause einfach viel besser ist. Wenn Leute im Urlaub gut schlafen, dann liegt es meistens an der anderen Bewegung, an dem anderen Getränken oder an dem anderen Mindset und aus dem Rauskommen aus der Bubble. Und das kann ich mir aber auch zunutze machen und das natürlich dann wieder auch versuchen, zu Hause zu übertragen, auch in mein Schlafmuster. Also ja, wir haben genügend Aufhänger. Ich sag mal, ich ende mit den Worten von Tucholsky, der hat immer gesagt, gebt den Leuten mehr Schlaf und sie werden wacher sein, wenn sie wach sind. Und das ist ein gutes Zitat. Und ich sage immer, lebe deinen Schlaf, schlaf dein Leben. Nimm's nur ernst und kümmere dich drum.
Finde ich super, damit gehen wir raus.
Dankeschön, allzeit guten Schlaf und euch da draußen gute Läufe.
Nice, besten Dank, ciao, ciao.
Ciao.